Grüezi miteinander. Guten Abend und noch einmal herzlich willkommen zu dieser Männerkonferenz. Darf ich selber mal noch schnell sehen, wer ist aus der Gemeinde hier? Und wer ist Gast hier dieses Wochenende? Ja, super, hä? Schön. Das ist ein bisschen riskant da, das Wasser hat Kohlensäure. Ich bin sehr empfindlich gegen Schluckauf. Ich hoffe, ich schaffe das. Schön. Das zweite Mal, dass wir hier sein dürfen. Ich habe mich gefreut auf dieses Männerwochenende. War selber etwas gespannt, was da auf uns zukommt, was auch auf mich zukommt. Da war noch nichts so absolut geklärt, bevor ich angekommen bin. Und Gott hat dann erst gestern Abend so die Themen zusammengestellt oder diese Konferenz so zusammengestellt. Und ich hatte die letzten zwei Wochen so zwei Themen, zwei Stichworte auf dem Herzen, die ich mit euch anschauen möchte an diesem Wochenende. Das eine ist berufen in eine intime Beziehung mit dem Vater. Und das zweite ist berufen in eine kompromisslose Nachfolge. Ich glaube, das erste ist Voraussetzung für das zweite. Und das wollen wir, also in meinen Teilen da etwas auseinandernehmen und etwas genauer betrachten. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, für die, die mich das erste Mal sehen. Ich heiße eben Andreas Hefti, komme ursprünglich aus der Schweiz. Oh, ist das stilles Wasser? Ah, super. Vielen Dank. Ist ein bisschen sicher. Ich kann mir das nicht leisten, oder da 20 Minuten auszufallen wegen. Vielen Dank. Bin in der Schweiz aufgewachsen, habe dort Geografie und klassische Archäologie studiert, habe dann nach dem Studium 2 Jahre Stadtplanung gemacht und bin dann in ein christliches Jugendlagerhaus für 3 Jahre da in der Schweiz und dann von dort nach England für 9 Wochen Schule mit LL Ministries. Mit Hauptsitz in England, da bei Lancaster, das ist fast an der schottischen Grenze oben. Und bin dann nach dieser 9 Wochen Schule dort im Hauptsitz im Team eingestiegen und habe fast 10 Jahre dort oben mitgearbeitet, habe 2003 mit dem Aufbau der Modularschule in Altensteig, da im Nordschwarzwald, begonnen. Und 2008 haben wir unseren eigenen Verein, LL Ministries Deutschland, gegründet und ich leite die Arbeit dort mit einem 5-köpfigen Team zusammen, seither vor Ort. Also bin dann von England nach Altensteig gezogen. Genau, und heute hier durch einen Kontakt von Cordelia Löw, die Sie kennen, Sie kam da nach Altensteig an einen unserer Kurse, hat da Banner-Workshops gemacht und so ist diese Beziehung da zustande gekommen. Letztes Jahr das erste Mal hier gelehrt über Wiederherstellung des menschlichen Geistes und jetzt einiges so, denke ich, über Vaterherz Gottes auch. Vielleicht noch 2, 3 Worte zum Werk LL Ministries. Ist etwa 25 Jahre alt, internationales, wir sagen so Bibellehrdienst, vor allem Schwergewicht Jüngerschaft, Heilung und Befreiungsdienst, Jesaja 61, die ersten Verse, sehr wichtig, Lukas 9,11, Jesus hieß, die Menschen willkommen, lehrte sie über das Königreich Gottes und heilte diejenigen, die der Heilung bedurften. Das sind so unsere 3 tragenden Säulen im Werk. Wir haben 35 Zentren, mittlerweile rund um den Globus und eines davon eben hier in Deutschland. Genau, es war vor etlichen Jahren in England drüben, ich war damals im Hauptsitz von LL, in LL Grange, Da habe ich mir vorgenommen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Wer von euch hat das schon zustande gebracht? Ich habe es einmal geschafft und ich habe mir das öfters vorgenommen. Und da eben vor Jahren da in England, das war wieder mal so ein Jahr, wo ich das durcharbeiten wollte und begann zu lesen und blieb dann so einer ziemlich bestimmten Stelle, blieb ich stecken und kam nicht mehr weiter, weil mich die Stelle so fasziniert hat und ich musste tagelang bis fast Wochen darüber nachdenken und darüber nachbrüten. Und zwar bin ich nicht sehr weit gekommen. Wahrscheinlich war das noch irgendwo im Januar, oder? Zweites Buch Mose. Da bist du noch nicht sehr weit, oder? Wenn du in einem Jahr die Bibel durchlesen möchtest. Und bin da hangen geblieben im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Und zwar habe ich da von Gottes Umgang mit Mose gelesen. Das heißt von Vers 7 an, das heilige Zelt, Gottes Umgang mit Mose. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern vor dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Und weiß nicht, wie es euch ab und zu geht, aber manchmal lese ich so durch die Bibel und manchmal sind es vertraute Bibelstellen, die ich lese, und auf einmal trifft mich etwas mitten ins Herz, oder? Und das war damals der Fall. Ich habe das gelesen und ich weiß nicht, was Gott da getan hat, ein Hunger oder eine Sehnsucht in mein Herz gelegt. Vielleicht fast so etwas wie eine Eifersucht auf Mose. Und ich begann so zu denken, wow, was für eine Beziehung muss dieser Mann mit Gott gehabt haben? Was für eine Intimität? Und wo es heißt, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Ich denke, ihr alle habt Freunde in eurem Leben, wie ihr euch mit ihnen austauscht. Und dann heißt es von Angesicht zu Angesicht. Nicht nur irgendwie was Geistliches sondern von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat oder wie Mose das dann wirklich konkret erlebt hat. Aber das hat von einer solchen Nähe zu mir gesprochen. Und da ist mir in den Sinn gekommen, wie Gott dem Mose den Auftrag zum Bau der Stiftshütte gegeben hat. Und wenn ihr das liest im selben Buch Mose, das ist so detailliert. Und es ist lustig, wir waren heute da in Reichenbach, hieß das, ein Modell da von der Stiftshütte, vom salomonischen Tempel und dann dem Tempel von Herodes. Eine ganz, ganz eindrückliche Ausstellung, die durften wir heute noch ansehen. Und dann kamen mir diese Geschichten da wieder in den Sinn. So detailliert, da habe ich mich gefragt, wie hat Mose Gottes Stimme vernommen? Hat er sie akustisch gehört? Hat der Engel des Herrn zu ihm gesprochen? Oder hat er eine Vision gehabt oder Träume? So viel ich weiß, wissen wir es nicht, wie genau Gott zu ihm gesprochen hat. Aber er hat sehr genau zu ihm gesprochen. Da habe ich gesagt, Herr, Ich möchte deine Stimme auch mal so genau hören. Und da wuchs dieser Hunger in mir. Und da war vieles auch noch in den Anfängen von meinem Glaubensleben. Und habe gelesen und gebrütet. Und dann der nächste Abschnitt, Mose begehrt des Herrn Herrlichkeit zu schauen. Der war sehr kühn, oder? Dieser Mose. In seinen Bitten, oder? Gott gesagt, für dieses Volk. Und Mose gesagt, ja, Herr, führ du uns. Da sagt Gott, ja, ich schicke dir meinen Engel, oder? Der wird euch führen. Ich glaube, etwa dreimal. Und da sagt Mose, ja, ich gehe keinen Schritt weiter, es sei denn du höchstpersönlich gehst vor uns her. Und Gott willigt ein. Und da sagt er noch so obendrauf dann, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wisst ihr was? Ich glaube, Gott hätte ihm diesen Wunsch gern erfüllt. Habe ich gesagt, Mose, ich habe noch einen Auftrag für dich. Es ist noch nicht ganz Zeit, oder? Für dich, wir wissen ja, ich gesagt, niemand kann Gott sehen, ohne zu sterben. Das ist diese Begegnung da am Berg Sinai, wo viele ums Leben gekommen sind, oder? Weil Gottes Gegenwart so stark war. Niemand kann mich sehen und leben, zugleich leben. Aber hat ihm dann erlaubt, so in diese Felsspalte zu gehen, und dann ging der Herr an ihm vorüber, hat ihn geschützt mit seiner Hand, und als er an ihm vorüber war, hat er seine Hand von ihm weggenommen und er durfte ihm nachschauen. Ich frage mich manchmal, was hat er wohl gesehen? Ich habe schon mal gehört, ist nicht auszuschließen, die Striemen auf Jesu Rücken, oder? Aber er hat Gottes Herrlichkeit nachschauen dürfen. Diese ganz, ganz persönliche Begegnung, und ich weiß nicht, nach vielleicht einem Monat, war dieser Wunsch in mir so groß, der wuchs fast täglich, oder? Nach einem Monat konnte ich es nicht mehr zurückhalten. Und habe das dann in einem Gebet, kam das raus. Und er hat gesagt, Herr, ich möchte eines Tages, oder? Nur wenigstens annähernd so nahe Beziehung mit dir haben, wie sie Mose gehabt hat. Ich habe mich nach dieser Nähe, nach dieser Intimität gesehnt. Wahrscheinlich hat mich die Freundschaft fast mehr angesprochen als jetzt das klare Hören, oder? Das ist dann wie noch so eine Zugabe. Gottes Stimme so klar vernehmen. Da habe ich gesagt, Herr, ich wünschte mir so eine Beziehung mit dir. Etwa zwei Wochen später, ihr wisst ja, England hat keinen Mangel an Regen. Das bedeutet, es ist wunderschön grün und satt, die Insel da drüben. Aber was Gott da manchmal zustande gebracht hat, etwa zwei Wochen später befand ich mich so wie in einer Wüste drin. Das war was Innerliches, oder? Das Gras draußen war ja immer noch saftig, oder? Aber Gott so eine Situation zugelassen, wo ich zu ihm geschrien habe. Gesagt, Herr, warum muss ich das erleben, oder warum muss ich da hindurchgehen? Hat irgendwo keinen Sinn gemacht. Ich meine, du fragst dich mal, habe ich was falsch gemacht, oder? Dass ich hier gelandet bin, oder? Und konnte nichts finden, oder? Und habe mich dann fast etwas zu beklagen begonnen bei Gott. Und als ich mich so am Beklagen war, höre ich diese feine, sanfte Stimme da tief da drin. Andreas, was hast du vor etwa zwei Wochen gebetet? Und da kam mir das in den Sinn, oder? Mit dieser Beziehung da von Mose. Und da sage ich, oh, ja Herr, jetzt kommt mir in den Sinn, oder? Worum ich dich gebeten habe. Und er sagte, Andreas, wo denkst du, wächst diese intime Beziehung? Spaziergang im Sonnenschein? Da, wo alles rund läuft, wo der Segen fließt, wo, wo du in der Vollmacht lebst, wo du gesund und munter bist, und das ist nicht der Ort. Das verheißene Land. Im Gegenteil. Gott hat sein Volk immer wieder gewarnt und gesagt, wenn ihr ins verheißene Land kommt, wo Milch und Honig fließt, wo eben alles rund läuft und Segen die Fülle, seht zu, dass ihr mich nicht vergisst. Denken Sie, ja, das ist doch der Ort, oder? Wo du kannst nicht näher bei Gott sein, als wenn dieser Segen, oder, in rauen Mengen fließt. Aber, und da hat Gott gesagt, Andreas, wo entsteht diese intime, diese nahe Beziehung? Und ich wusste in meinem Herzen, das ist dort in der Wüste, ist in der Einsamkeit, wie König David, oder? Der in der Wüste weg von der Familie Schafe gehütet hat. In diesen Jahren hat er seinen Gott kennengelernt. Im dunklen Tal, im dürren Land, da wo du manchmal Situationen, wo du auf Gedeih und Verderben Gott ausgeliefert bist. Das ist menschlich sehr, sehr unangenehme Situation. Sehr unangenehme Orte. Ich sage Orte, die wir uns selber nicht auswählen würden. Oder vielleicht nicht sofort. Aber Dinge, die Gott manchmal zulässt, oder Wege, die er uns manchmal führt. Ich werde morgen etwas mehr noch über dunkle Täler dann sprechen. Was war genau da in der Wüste? Ich habe mich manchmal gefragt, wie hat das Mose geschafft? War ja 40 Jahre am Hof des Pharao und dann musste er fliehen, weil er einen Ägypter umgebracht hat. Dann hat er 40 Jahre in der Wüste gelebt, wurde dort von Gott vorbereitet, kam dann nach Ägypten zurück und musste nach kurzer Zeit, oder als die 10 Plagen durch waren, wieder in die Wüste. Diesmal noch schlimmer, diesmal mit einem halsstarrigen Volk, das ihm extrem viel Mühe bereitet hat. Die rebelliert haben, die hätten ihn manchmal am liebsten gelüncht, oder? Ich sage, warum hast du uns da in die Wüste geführt? Es war doch da in Ägypten, gab es doch Fleischtöpfe und Gemüse und weiß ich was alles. Und hat er 40 Jahre in dieser Wüste verbracht, mit diesem halsstarrigen Volk. Mama, hab ich mich gefragt, wie hat er das geschafft? Das hätte ich nie überstanden, oder so. Ich glaube, das Geheimnis war seine intime Beziehung mit seinem Schöpfer. Diese Freundschaft mit Gott, die ihm durchgeholfen hat, diese Nähe zu seinem Gott, die ihm da durchgeholfen hat. Denk mal, am Schluss durfte er nicht einmal ins verheißene Land, oder? Es war auch noch eine harte Strafe, würde man meinen. Wisst ihr übrigens, warum sie so schwerwiegend ausgefallen war? Hat ihr da den Fels 2 oder 3 Mal mit dem Stab geschlagen? Gott hat ihm ja gesagt, sprich zum Fels, 2. Mal. Das erste Mal hat er gesagt, schlag den Fels mit dem Stock. Und das 2. Mal hat er gesagt, sprich zum Fels. Und in seinem Zorn über das halsstarrige Volk war er aufgebracht, hat er den Fels ein 2. Mal geschlagen. Und hat ins verheißene Land gekostet. Das ist im 1. Korinther 15. Wo es heißt, aber der Fels, der ihnen folgte in der Wüste und von dem sie tranken, war Jesus selber. Seht ihr, Jesus wurde nur einmal geschlagen. Das war ein prophetischer Akt, oder? Und Mose hat ihn 2 Mal geschlagen. Aber er wurde dann, dennoch, das ist ein Trost, von Gott höchstpersönlich begraben, oder? Das ist auch, zählt auch was, oder? Ja, wenn du von Gott höchstpersönlich begraben wirst, das Grab hat ja bis heute niemand gefunden. Ein weiterer Trost, der durfte später dann mit dem Elia zusammen auf dem Berg der Verklärung das verheißene Land betreten. Aber diese ganz intime Beziehung, diese ganz persönliche Beziehung, die Mose mit seinem Gott hatte, die da, eine Beziehung, die da in der Wüste, in all diesen Herausforderungen gewachsen ist. Da, wo er menschlich gesehen wahrscheinlich überfordert war, angestanden ist und weil manchmal zu Gott geschrien hat. Ein Mann, der seinen Gott gekannt hat. Ich denke auch an Hiob. Das ist ein absolut schweres Schicksal und für uns heute noch schwer nachzuvollziehen. Dieser Handel, der Gott mit dem Teufel selber eingegangen ist und es dem Teufel erlaubt hat, dem Hiob restlos alles zu nehmen. Selbst seine Gesundheit durfte er nehmen. Bis auf eines. Eines hat Gott dem Teufel verboten, sein Leben zu nehmen. Der Hiob hätte sich ja gewünscht, er hätte sein Leben auch gleich genommen. Der wollte ja nicht mehr leben, hat den Tag verflucht, an dem er geboren wurde. In seinem tiefen Schmerz, in seiner tiefen Trauer drin. Und was sagt ein Hiob? Am Ende seines Lebens, wir wissen, dass Gott ihn wiederhergestellt hat und ihm das Doppelte zurückgegeben hat. Und da sagt Hiob, bis jetzt habe ich nur vom Hörensagen meinen Gott gekannt oder von Gott gehört. Jetzt aber hat mein Auge ihn gesehen. Und wie oft hören wir vom Hörensagen? Oder wie oft wissen wir so vieles, oder? Auch aus der Bibel in unserem Kopf. Aber manchmal eine ganz andere Botschaft oder Erfahrung im Herzen. Das ist auch mein Anliegen, ich glaube unser aller Anliegen, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, dass du nach Hause gehen kannst und sagen kannst, ich habe ihn persönlich gehört oder gesehen oder erlebt oder wie auch immer, diese persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich glaube, Gott begegnet uns vor allem da, wo wir in schwierigen Situationen sind, in Herausforderungen drinstehen. Vielleicht anstehen, vielleicht sogar in eine Sackgasse geraten sind. Ich sage manchmal, dass unser Ende ist oft Gottes Anfang, wo er beginnen kann. Und wir uns manchmal ans Ende führen muss, oder? Damit wir mit ihm beginnen. Weiß noch gut, es war in diesem Jugendlagerhaus in der Schweiz. Da habe ich immer gern über intime Beziehungen mit Gott gesprochen. Wir hatten manchmal so Workshops. Und für diese Teenies und so. Und da habe ich manchmal ganz ehrlich auch über meine persönlichen Erfahrungen berichtet. Und da kam einmal ein Jugendarbeiter, der war nicht gläubig. Der hat sich einfach für unsere Jugendarbeit interessiert. Und dann hat er sich entschieden, in meinen Workshop zu kommen. Und ich dachte, um Himmels Willen, oder? Wenn der in diesen Workshop kommt und hört, wie schwierig die Nachfolge oder wie herausfordernd die Nachfolge sein kann. Eben nicht, dass all deine Probleme gelöst sind, wenn du zum Glauben kommst, oder? Manchmal hörst du Leute, das pure Gegenteil ist eingetroffen, oder? Ging fast die Hölle los, als ich zum Glauben kam. Und da dachte ich, das löscht ihm ab, wenn er das hört. Und war schon drauf und dran, das Programm abzuändern. Und da sagt Gott, Andreas, für wen hast du diese Botschaft vorbereitet? So, ja, für diese Jungen, die da kommen. Sagt er, okay, dann mach's. Und sag ich, ja, aber Herr, hast du nicht gesehen, dieser junge Mann da, oder? Ich möchte dem ein bisschen blumigere Botschaft bringen. Sagt er, okay, Herr, dann übernimm du die Verantwortung für ihn. Dann ist er am Abend, ist er junge Mann so lange geblieben, dass er nicht mehr nach Hause konnte. Hat dann bei mir in der Wohnung übernachtet. Und ich kann mich erinnern, saßen wir in meiner Stube und ich hatte so auf meinem Herzen ihm so die Botschaft vom Kreuz, so ganz einfach zu sagen, oder? Dass er es auch gehört hat. Und dann war ich fertig und dann sagt er, so habe ich das auch noch nie gehört. Weiß nicht einmal mehr, wie ich es ihm gesagt habe. Und dann sagt er, und weißt du was noch, Andreas, heute Nachmittag, ich war so tief beeindruckt. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass es so ehrliche Menschen gibt in dieser Welt. Ich möchte ein Sohn Gottes werden. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, oder? Und er hat sein Leben auf der Stelle Gott übergeben. Wir werden morgen etwas über Kompromisse, kompromisslose Nachfolge noch hören. Also auch Kosten der Nachfolge, oder? Es gibt einen Lohn der Nachfolge, aber es gibt auch Kosten, oder? Es kommt nicht billig, oder? Es gibt da wenig Aktionen, oder, im Reich Gottes, oder Discount, oder wie immer man es nennt, oder? So die nicht ganz einfache Botschaft. Ich glaube, auch eine Welt da draußen ist bereit für eine kompromisslose Botschaft. Wirklich Gottes Wort, so wie es geschrieben steht. Gibt im Neuen Testament eine schöne, eine wertvolle Geschichte. Ich habe mich so in den letzten Wochen auch etwas mehr damit auseinandergesetzt. Übrigens, interessant, Hosea, da wollte ich noch drauf hinweisen. Im Hosea, was ist das? Kapitel 2, Vers 16. Überschrift: Gottes Treue überwindet Israels Untreue. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. Verschiedene Übersetzungen. In englischen Übersetzungen heißt es zum Teil, und ich möchte sie in die Wüste führen, um dort freundlich mit ihnen zu reden. Einfach so, wo wir etwas von diesen Wüstenerfahrungen gesprochen haben, oder auch dieser Weg Mose, der 80 Jahre in der Wüste zugebracht hat, ist unwirtliches Land. Das war nicht das verheißene Land. Auch morgen etwas mehr noch über die 40 Jahre in der Wüste hören. Das waren große Herausforderungen. Aber es ist der Ort, wo Gott uns manchmal hinführt. Vielleicht manchmal ein Stück Einsamkeit oder Isolation. Das können wir inmitten von Menschenmengen erleben. Wo Gott uns wie so beiseite nimmt. Manchmal durch Krankheit. So sagen wir, haben in unserem Werk wichtiger Leiter, der seit 4 Monaten aus dem Verkehr gezogen, damit Gott da freundlich reden kann und seinen Willen offenbaren kann. Wo Gott uns manchmal an solche Orte bringt, wo wir ihm begegnen können, kommt auch gerade die Geschichte von Elia in den Sinn. Dieser Kampf da mit dem Baalspriester auf dem Berg Karmel, und gewaltigen Eingriff Gottes erlebt hat und eine gewaltige, heute würde man sagen, Erweckung erlebt hat und wird dann von dieser Frau Isabel bedroht und läuft um sein Leben. 400 Baalspriester eigenhändig umgebracht und läuft dann vor einer Frau davon, die ihm mit dem Mord droht und lässt sich dann irgendwo nieder da in der Wüste draußen und möchte sterben. Erschöpfungsdepression. Wie vielen Menschen, auch Leitern, haben wir gedient, die solche Erschöpfungsdepressionen haben. Bis zum geht nicht mehr gelaufen sind, oder? Bis sie zusammenbrechen und nicht mehr weiter können. Und manchmal lieber sterben wollten. Und genauso ging es diesem Elia. Und dann heißt es, kam was, Engel des Herrn, ja, in dem Fall. Manchmal waren es Raben, in seinem Fall war es ein Engel des Herrn und hat ihm zu essen und zu trinken gebracht. Und wurde gestärkt durch diese Speise und in der Kraft dieser Speise ging er dann 40 Tage weiter, noch tiefer in die Wüste hinein. Sei es bis an den Berg Gottes oder den Berg Horeb. Und er war in dieser Höhle. Da hat Gott gesagt, komm in den Eingang der Höhle. Ich möchte mich dir offenbaren, ich möchte dir begegnen. Und da kam ja alles Spektakuläre. Wisst ihr, dass Gott manchmal im ganz Unspektakulären kommt? Das ist auch sowas, wir Menschen sind so, oh, das kann manchmal nicht spektakulär genug sein, oder? Wie oft möchte uns Gott in diesem feinen Säuseln begeben? begegnen, nicht im Erdbeben oder im Feuer oder im Felssturz oder was da alles geschehen ist. Aber das war in der Wüste draußen, ein Stück Isolation, Einsamkeit, und da ist Gott dem Elia begegnet, ganz persönlich, in diesem feinen Säuseln, das ganz am Schluss dann gekommen ist, dieser sanfte Wind, der geweht hat. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, lesen wir folgende Geschichte von Maria und Martha, Kapitel 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Es kann manchmal eine ernüchternde Geschichte sein. Diese Begegnung von Jesus mit Maria und Martha. Ich habe mich jetzt länger ein bisschen mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Im Mai bin ich 2 Wochen in Schottland. Und wo ich eine ganze 10 Tage zu Füßen Jesu sitzen leite, wo wir Jesus begegnen möchten, an seinen Füßen sitzen und seiner Rede zuhören. Ich glaube nicht, dass Jesus vorgeschlagen hat, dass die Martha aufhört mit Kochen. Ich glaube, er hat sich auch auf ein gutes Essen gefreut. Aber ich denke, dass wir auch in unserem Dienst oder Auftrag oder wo immer wir dran sind, manchmal auch übers Ziel hinausschießen können. Wir lehren jedes Jahr einen Wochenendkurs zum Thema Stress, Unruhe und Burnout. Und woher die vielen Burnouts kommen in unseren Tagen. Ich glaube nicht, dass es Gottes Herz ist. Also das geschieht oft da, wo Menschen übers Ziel hinausschießen. Und Jesus sagt so: Martha, du machst dir viel Sorgen und viel Mühe in deinem Auftrag. Sagen wir mal, wenn ich irgendwo auf Besuch gehe, eingeladen bin, und da kommst du ins Haus und dann fliegt die Tür auf, oder? Und die Gastgeberin, sie ist nur noch ihren Rücken, raus schon wieder in die Küche, oder? Und dann habe ich es mal gesagt, wie eine wilde Wespe fast, oder? Da umher. Und da wirst du ja selber nervös. Da kannst du nicht zur Ruhe kommen, oder? Und da bin ich manchmal an Orten eingeladen, da ist das Essen im Ofen, oder? Da kommt die Gastgeberin schon an die Tür, begrüßt, begleitet dich in die Stube oder ins Esszimmer und kann mit dem Gast schon hinsetzen, oder? Oder wir können so oder so machen. Ich glaube nicht, dass Jesus gemeint hat, die Martha soll aufhören und die Maria nie wieder arbeiten. Was Jesus sehr oft macht, ist Prioritäten festlegen. Und hat hier eigentlich gesagt: Martha, Martha, das, was Maria macht, hat erste Priorität, ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist diese persönliche Beziehung. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, hat das gebraucht. Wir lesen so oft, dass er früh morgens auf einen Berg stieg. In der Einsamkeit diese Begegnung mit seinem Vater zu haben. Und dort dann, denke ich manchmal, das Tagesgeschäft, oder? Wie so den Auftrag empfangen hat, aber zuerst diese persönliche Beziehung, diese Begegnung. Und dann hieß es vielleicht einmal, einem Tag ist heute nur dieser eine Gelähmte da am Teich Bethesda. Gar nichts anderes. Nur dieser eine, das ist der Tagesauftrag. Das ist für viele Gemeindeleiter, oh, das wäre mal was, oder? Nur mal so. Worauf bereitet Jesus uns vor? In erster Linie Mitarbeiter zu sein in seinem Reich? Oder? Oder Braut zu sein? Was denkt ihr? Was ist die erste Linie? Ist Braut zu sein. Ich weiß, für uns Männer ist es immer noch ein bisschen schwieriges Konzept, oder? Braut zu sein, ich denke, dass es Frauen nach wie vor etwas einfacher fällt, sich in diese Rolle hineinzuversetzen. Aber es ist so, jeder Einzelne von euch hier drin, der wiedergeboren ist, gehört zu dieser Brautgemeinde, die Jesus vorbereitet auf seine Wiederkunft, damit sie ohne Flecken, ohne Runzeln sei. Eine geschmückte Braut, die er abholt, und dann wird zuerst einmal Hochzeit gefeiert. Das ist das Erste, oder? Das Allererste, wenn er seine Braut zum Vater nach Hause bringt, ist diese Hochzeitsfeier. Wenn das Laubhüttenfest und tausendjähriges Reich, all diese prophetischen Feste, was da kommt, sind alles Hinweise auf dieses Zusammensein, auf diese Hochzeit. Da kommt schon auch dann ein Auftrag. Ist auch etwas Wertvolles, das Gott uns gegeben hat, den Auftrag, den wir ausüben dürfen. Aber wenn Dinge aus dem Gleichgewicht gefallen, oder? Aus dem Gleichgewicht fallen, dann wird es schwierig. Und Jesus hat immer wieder so Prioritäten festgelegt. Ich frage, wie viel Zeit verbringen wir mit ihm? Vielleicht nicht einmal unbedingt, um das Tagesgeschäft zu empfangen, sondern einfach mit ihm zusammen zu sein. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich manchmal im Tag mir das so rausgenommen habe, eine halbe Stunde irgendwo mal hinlegen, oder? Und einfach nur Gottes Gegenwart genießen. Gar nichts anderes. Und ihm nicht einmal da meine ganze Einkaufsliste da vorlesen oder vorsagen. Das hat auch seinen Raum, oder? Aber einfach mal so vor ihm zu sein. Oder vielleicht einfach mal still vor ihm zu sein. Und auf ihn zu hören. Manchmal hat er was gesagt, manchmal hat er nichts gesagt. Und ich habe einfach die Gegenwart genossen. Fast so wie das Empfinden dieser wohlwollenden Augen, die auf mir ruhen. Und da konnte ich so viel tanken, oder? Auftanken. Und mich beschenken lassen. So wichtig diese ganz persönliche Beziehung. Und darf ich schnell fragen, bis wann habe ich Lehrteil? Wie bitte? Ah, bis 9.30 Uhr und dann geht's morgen früh und dann geht's mit Lobpreis weiter, gell? Na, so eine halbe Stunde ist okay. Als Gott den Menschen schuf, wissen ja, die haben sich beratschlagt da, der Dreieinigkeit, denke ich, ist da dieser Vers, was heißt, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und so schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ist interessant, meinen Vers Mehrzahl, im anderen Vers die Einzahl. Gott ist ja drei in einem. Die Bibel spricht da von einem Geheimnis. Aber da beratschlagt er sich, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, denke ich. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Zum Kapitel 1 vom ersten Buch Mose. Und dann Vers 7 von Kapitel 2. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und setzte den Menschen in dies, oder pflanzte ihn in diesen Garten, den er für ihn gemacht hatte. Gott hat ja diese ganze Schöpfung, oder das ganze Universum geschaffen. Und dann alles, was wir immer wieder neu genießen. Es war wunderschön, die Fahrt, vor allem von Nürnberg dann hier nach Zwickau durch diese Wälder. Das habe ich richtig genossen und dann der Sonnenschein dazu. War eine wunderschöne Fahrt hierher. Und ich genieße Gottes Schöpfung immer wieder. In England drüben ging ich gern ans Meer. Nur mal einen Sonnenuntergang am Meer und das ist gewaltig. Oder gehe ich durch die Wälder und höre das Vogelgezwitscher. Oder wach auf am Morgen, um 5 ist noch fast dunkel draußen und da hörst du schon die Vögel Lobpreislieder singen. Mal einer gesagt, so ein Vogelgezwitscher schlägt doch jeden Verkehrslärm, oder? Oder jedes mobile Telefon, das abgeht. Das ist unvergleichlich, oder? Aber es sind Dinge, die unseren Geist erhebt. Und wisst ihr was? Es Gott durch diese Tage der Schöpfung hindurchging. Ich glaube, das war alles im Hinblick auf die Krönung der Schöpfung, den Menschen. Ich glaube, Gott hat diese Schöpfung geschaffen als Kinderzimmer. Für seine Kinder, oder? Um alles zu genießen. Und es hat den Menschen da mitten hineingestellt. Und wenn ihr Wortstamm von Eden, Garten Eden, kommt von Echad, der eine. Das ist mit anderen Worten, Gott hat den Menschen mitten in die Dreieinigkeit hineingepflanzt oder hineingestellt. Stellt euch das mal vor. Und dann lesen wir, hat ja Gott diesen Menschen geformt, den Adam. Weiß nicht, ist er da niedergekniet, oder? Ist übrigens interessant, bis hierher hat Gott gesprochen und es wurde. Und beim Menschen heißt es, hat er seine Hände gebraucht und formte diesen Menschen, oder? Bis er so leblos vor ihm stand. Und dann heißt, dann hat er seinen Lebensatem in die Nasenlöcher Adams hineingeblasen. Wen soll ich jetzt da? Frank, oder? Wenn ich dem Frank in die Nase blasen möchte, hat jemand schon so Erste-Hilfe-Kurse, Wiederbelebungsversuche und so gemacht? Und ihr jemanden beatmen musst, das funktioniert ja nicht von hier aus, oder? Da musst du sehr nah ran, oder? Das da musst du sehr nah ran, damit das funktioniert. Und dann heißt es, und Adam wurde ein lebendiges Wesen und hat seine Augen aufgeschlagen. Und was hat er gesehen, als er seine Augen aufgeschlagen hat? Nicht so schwierig, oder? Was denkt ihr, was er gesehen hat? Ja. Hat seinem Schöpfer in sein Gesicht geschaut. Wahrscheinlich in seine Augen hineingeschaut. Oder Gott war so nah dran. Ich meine, ich war nicht dort. Ich weiß nicht, wie es sich zubegeben hat. Aber das war diese Nähe, die Gott geplant hat, oder? Und der Mensch hat ja nicht gemerkt, dass er nackt war, obwohl er keine Kleider trug. Und zu dem Zeitpunkt noch keine Feigenschurze, oder? Aber er hat es nicht gesehen, weil er mit Gottes Herrlichkeit, mit Gottes Gegenwart bekleidet war. Unmittelbare Gegenwart. Eingehüllt, oder? In die Gegenwart Gottes. War wahrscheinlich noch viel intensiver als diese Rauchsäule da in der Stiftshütte. Noch viel näher. Auch von Gott durchdrungen. Und wir sind ja bis hin zum Sündenfall. Gott dem Menschen ja noch ein ganz besonderes Geschenk gemacht hat. den freien Willen. Und wir können nur echte Beziehung leben, wenn wir uns frei entscheiden können. Gott wollte, dass der Mensch ihn freiwillig aus eigener Entscheidung lieben würde oder bei ihm sein wollte. Ich habe oft viele Jahre gefragt, Herr, warum hast du diesen Baum, oder? Der Erkenntnis von Gut und Böse da in den Garten gepflanzt. Der Mensch konnte ja damals hunderte von richtigen Entscheidungen treffen und nur eine falsche. Seit dem Sündenfall, denke ich manchmal, ist fast umgekehrt. Oft nur eine richtige Entscheidung, aber hunderte von falschen Entscheidungen, die wir treffen können. Das Dilemma seit dem Sündenfall. Also Gott, denke ich, so hineingepflanzt, dass dieser freie Wille tatsächlich real war. Dass der Mensch die Wahlmöglichkeit hatte. Die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Wir wissen ja, dass, weiß nicht, wie lange zuvor, ein großes Drama im Himmel stattgefunden hat. Habt ihr schon gelesen von diesem Drama? Jesaja 14, Ezekiel 26 oder Kapitel 12 in der Offenbarung, wo Luzifer gegen Gott rebelliert hat. War wahrscheinlich einer der Erzengel, dieser Engelfürsten. Das heißt im Jesaja, dass er samt dem Klang seiner Harfen, oder, auf die Erde geschmissen wurde. Vielleicht war er Anbetungsleiter. Aufgabe, Rest der Engel da, die Anbetung Gottes zu führen oder anzuleiten, bis es ihm in den Kopf gestiegen ist. Und er das, die Anbetung für sich selber wollte. Eigentlich ging es darum, oder, sich selber über den Berg Gottes oder über Gott selber zu erheben. Dass dieser Stolz, diese Rebellion, hat ihn den Himmel gekostet. Offenbarung 12 lesen wir, dass er mit einem Drittel der Engel auf die Erde geworfen wurde, wahrscheinlich als sie noch wüst und leer war. Lange vor der Schöpfung, als die Erde noch wüst und leer war. Der Teufel, interessant, möchte ich noch zeigen. Der Teufel hat ja zwei Dinge, oder war noch Luzifer da im Himmel? Der hatte zwei Dinge. Der hatte Macht von Gott bekommen, um einen Auftrag auszuführen, und Autorität. Ist ja, was der Unterschied zwischen Macht oder Kraft und Autorität ist. Autorität ist wie Handlungsbefugnis. Oder die Erlaubnis, die Kraft, die du hast, einzusetzen. Es gibt so zwei, drei Bilder, die hinken immer ein bisschen hinterher. Aber der Boxer zum Beispiel, der hat sehr viel Kraft, ein Schwergewichtboxer. Die Autorität, diese Kraft einzusetzen, hat er eigentlich nur innerhalb des Ringes. Oder ein Polizist, wenn der in Uniform und mit seiner Marke kommt, dann hat er die Macht, dich zu verhaften, oder? Die vom Staat verliehen bekommen. Aber wenn er ohne Ausweis kommt, ohne Uniform, nichts, oder? Dann kann er diese Macht nicht einsetzen. Muss die Autorität, oder? Wie diese Machtbefugnis, würde ich jetzt mal sagen. Und als der Teufel aus dem, oder Luzifer aus dem Himmel geworfen wurde, von da an wurde er Satan oder Teufel genannt, hat Gott ihm die Autorität weggenommen. Er war immer noch ein machtvolles, ein kraftvolles Wesen, aber er konnte seine Kraft nicht mehr einsetzen. Da, wo Gott ihn hingeworfen hat, mit einem Drittel der Engel, sind heute sind die Dämonen, oder? Die gegen Gott rebelliert haben. Und als Gott den Menschen schuf, was für ein Geschenk hat er ihm noch gegeben, dem Menschen? Was heißt es? Über die Schöpfung hat ihm Autorität über die Schöpfung gegeben. Oder den Auftrag, oder so wie ein delegierter Auftrag. die Schöpfung zu verwalten, über sie zu wachen, nicht sie auszubeuten oder zu missbrauchen, sondern zu verwalten, hat ihm diese Autorität gegeben. Der Mensch hat ja selber bis heute nicht die Kraft in sich selber. Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber er hat uns dennoch Autorität gegeben, in seinem Namen, dies und das, oder? Da hat der Mensch diese Autorität bekommen. Und was sieht der Teufel da? Wow, das ist genau das, was ich nicht mehr habe. Ich brauche diese Autorität, damit ich meine Kraft, meine Macht wieder einsetzen kann. Und sagt sich, wenn ich es dazu bringe, den Menschen dazu bringe, dass er sich mir, meinem Willen unterordnet. Wenn wir uns jemandem unterordnen oder dem Willen von jemandem unterordnen, dann hat derjenige Autorität über uns. Das sind unsere Kindheit, offensichtlich die Eltern, oder? Aber selbst da, wo wir uns freiwillig unter den Willen von jemandem beugen, dann hat die Person Autorität über uns. Und da kam ja der Teufel mit seinem ureigenen Problem, diese Autorität zurückzubekommen, um seine Macht wieder auszuüben. Und kam und hat als allererstes Zweifel gesät. Sollte Gott gesagt haben, wie oft sind es Zweifel, die zwischen uns und Gott stehen, in dieser Beziehung, wo wir zweifeln. Wir werden sehr viel mehr morgen über Vertrauen hören, Gott zu vertrauen. Und der Mensch hat hingehört. Das kann ich hier sagen in dieser Runde, einen amerikanischen Lehrer gehört, der hat so dieser Lobpreis der Frauen, oder? Was die Frauen alles Gutes tun und ein bisschen Sprüche 31 Frau beschrieben. Und sagt am Schluss so, oder stellt diese rhetorische Frage, wo wären wir Männer ohne die Frauen? Macht so eine kurze Gedankenpause und sagt dann, immer noch im Paradies. wir werden morgen oder vielleicht spätestens am Sonntag sehen, dass das nicht wahr ist. Darum kann ich das sagen. Aber eigentlich ist es Adam, der versagt hat. Und wenn ihr den Schöpfungsbericht liest, dann seht ihr, dass Gott ihm seine Spielregeln bekannt gegeben hat, bevor er die Eva geschaffen hat. Die Passivität Adams, oder? Hat sie den Garten Eden gekostet. Da, wo er seine Verantwortung nicht noch wahrgenommen hat. Er muss dabei gestanden haben und zugeschaut und hat geschwiegen. Das Eva reichte ihm die Frucht, oder? Da hat er vielleicht gesehen, oh, sie ist ja nicht tot umgefallen, oder? Also sollte es kein Problem sein, oder? Weil der es nachher realisiert, dass es um diesen geistlichen Tod ging. Und wie sind Konsequenzen des Sündenfalls, Scham, Schuld, Angst, all das, was ins Leben der Menschen gekommen ist? Schuldzuweisung, Feigenblätter, all diese Dinge. Aus dem Paradies oder aus dem Garten Eden verstoßen. Getrennt von Gott, eigentlich dieses Getrenntsein von Gott. Und dann kommt ein Vers, Kapitel 3 vom ersten Buch Mose. Und sind für mich manchmal wie so Gold Nuggets. Oder wie sagt man auf Deutsch? So diese Goldklumpen, oder? In der Bibel manchmal ein einzelner Vers. Und den habe ich eines Tages wieder oft darüber gelesen und wieder einmal gelesen und traf es mich tief ins Herz und hat Gott mir so viel von seinem Vaterherzen offenbart. Wie soll ich vorstellen, der Schuldspruch ausgesprochen, das Urteil vollstreckt, aus dem Garten Eden vertrieben, Rückzug versperrt und da heißt es, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Da kam Gott, hat sie nicht ihrem Schicksal überlassen. auf Gedeih und Verderben. Also es war ja nichts mehr von Gedeihen, war ja nur noch Verderben eigentlich. Und da kommt Gott selber, heißt es da in diesem einen Vers, hat Adam und Eva Kleider von Fellen gemacht. Das heißt, er musste zwei Tiere töten. Das ist übrigens das allererste Opfer in der Bibel, das allererste Blutopfer. Das ist schon ein prophetischer Hinweis, oder? Auf das, was kommen wird. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, er hat diese Kleider ihnen sogar eigenhändig angezogen. Lass dich mal von jemand anderem kleiden. Das ist eine andere Erfahrung. Es gibt Menschen, die können sich nicht mehr selber kleiden, oder? Das ist eine intime Angelegenheit. Und Gott hat der Adam und Eva selber gekleidet mit diesen Schaffellen, die er ihnen, also es steht ja nicht, ob es Schafe waren, aber ist naheliegend. Und hat Adam und Eva gekleidet, hat ihre Blöße bedeckt, weil die Feigenblätter nicht funktioniert haben. Die verwelken sehr schnell und lösen Juckreize aus der Haut, oder? Sehr unangenehm. Ist keine gute Lösung. Aber bis heute, oder? Arbeiten wir mit diesen Feigenblättern manchmal. Oder versuchen wir uns hinter Feigenblättern zu verstecken, diese modernen da. Und Gott Adam und Eva so begegnet. Dieses erste Opfer, und dann wissen wir, wenn wir das Alte Testament hindurchlesen, das ein Blutbad nach dem anderen. Und ich habe manchmal gedacht, warum? Tausende, oder, von Tieren. Und heute haben wir Tempel und Stiftshütte gesehen und wieder etwas von dem gehört, oder der ganze Opferdienst. Und wie sie da enorm viel Wasser brauchten, oder, um den Tempel von all dem Blut wieder zu reinigen. Damit nicht die Seuche ausbricht oder was, oder? Das waren Tausende von Litern Blut, die das da jährlich geflossen sind, oder? Wahrscheinlich viel mehr als das. Dachte man, warum so ein Blutbad, oder? Und ist gar nicht so lange her, begann es mir zu dämmern, oder? Wenn wir das lesen und davon beeindruckt sind, oder vielleicht sogar überwältigt, da ist es eigentlich gut. Gott ist eben nicht so lange her, wo Gott mir gesagt hat, Andreas, damit wollte ich nur zeigen, was es kostet, oder? Für Sünde zu bezahlen. Dass es nicht billig kommt. Andreas hat mich alles, restlos alles gekostet. Und das ist ja nur, da musst du wieder sagen, ja nur so ein Abbild, oder? Von dem, was es Gott gekostet hat. Aber wenn das nur so ein Schaf pro Jahr gewesen wäre, oder? Dann steckst du so weg, oder? Aber wenn du dir bewusst bist, dieses Blutbad, oder? Damit für Sünde bezahlt werden konnte oder Entsühnung geschaffen werden konnte. Und alles schon ein Hinweis auf dieses eine Opferlamm Jesus, der gekommen ist, um diese zerbrochene Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Wir sind wahrscheinlich alle vertraut mit dem Erlösungswerk Jesu am Kreuz und diesen Austausch, den Jesus am Kreuz möglich gemacht hat, Leben für Tod. Gesundheit gegen Krankheit, oder? Wo Menschen gefangen sind, sie in die Freiheit zu führen. Es ist gewaltig, dieser Austausch, den Jesus am Kreuz möglich gemacht hat. Und Jesus heißt im Kapitel 14 des Johannesevangeliums, er ist ja nicht nur gekommen, damit wir ihn kennenlernen und sein Erlösungswerk annehmen, sondern ist auch nicht als Ziel gekommen, Jesus, sondern als Weg. Und wo führt der Weg hin? Zum Vater. Das war eine der Hauptaufgaben nach dem Erlösungswerk, oder? Wo wir Jesus in unser Leben einladen und dieses Erlösungswerk annehmen, ist es nicht das Ziel, sondern der Beginn von diesem Weg zum Vater. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. So was, es ist heute politisch nicht mehr korrekt. Ich habe gerade kürzlich gehört, dass in England einer nicht verurteilt, aber angeschuldigt wurde oder angeklagt wurde, weil er gesagt hat, Jesus ist der einzige Weg zum Vater oder der einzige Weg zum Heil. Es gibt keinen anderen Weg. Und hat damit andere Religionen beleidigt, oder? Die sagen, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Er ist der einzige Weg zum Vater. Und Jesus ist gekommen, um uns zum Vater zurückzuführen. Und dieses Bild der Stiftshütte, die wir heute gesehen haben, ist ein so wertvolles Bild. Mit diesem Brandopferaltar im Vorhof. Da wurden ja die Sühneopfer gebracht. Das ist der Ort am Kreuz, wo wir unsere Schuld bringen und Vergebung empfangen. Was heißt im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers, ist nicht mehr genau, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was kam nach dem Brandopferaltar? Kam das Waschbecken, wo Reinigung der Priester stattgefunden hat. Diese zwei Bilder. Vergebung und Reinigung. Und dann dürfen wir zurück in diese Gemeinschaft eintreten. Mit Jesus und mit dem Vater. Und dann kommen wir in dieses Heiligtum hinein. Das jetzt hat noch draußen irgendwo stattgefunden, unter offenem Himmel. Aber dann kommen wir in diese Stiftshütte, in dieses Heiligtum hinein. Und wenn wir gereinigt sind von unserer Schuld, wenn Gott uns vergeben hat, dann haben wir diesen freien Zugang. Und dann geht's da hindurch zwischen dem Schaubrottisch und diesem siebenarmigen Leuchter. Der Schaubrottisch für mich ein Bild auch für das Brot des Lebens. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das Wort Gottes sagt auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und auf der anderen Seite der siebenarmige Leuchter. Wir haben dort einen Banner mit dem Leuchter drauf. Ein Bild für Gottes Geist. Das heißt, der Buchstabe allein tötet, aber der Geist macht lebendig. Nicht interessant, dass damals am Berg Sinai, wo Mose die Gesetzestafeln empfangen hat, also das Gesetz Gottes empfangen hat, sind 3000, heißt es, da am Berg ums Leben gekommen. Am Pfingsttag, als Gott den Heiligen Geist ausgoss, sind 3000 zum Leben gekommen. Das war mir interessant, so diese, also damals war nur das Wort, das Gesetz, oder? Aber dann kam Gottes Geist, der das Gesetz auf fleischerne Tafeln geschrieben hat, und der Geist hat Leben gebracht. Und wir brauchen beides in ausgewogenem Maße. Dann kommt der Räucheropferaltar. Ich denke, es ist ein Ort des Gebets, der Anbetung, der Fürbitte. Dieser Wohlgeruch, der da in Gottes Nase steigt. Und aus dieser Anbetung, aus dieser anbetenden Haltung, kommen wir ins Allerheiligste hinein. In diese Gegenwart Gottes, des Vaters. Das heißt, die Bundeslade ist ja der Gnadenthron. Ich bin so dankbar, Gott so dankbar, dass er nicht Gerichtsstuhl nennt, sondern Gnadenthron. Das heißt dann im Hebräer, wir dürfen mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Weil damals, als Jesus am Kreuz starb, das geschah da im Tempel, ist dieser Vorhang zerrissen. Ich habe mir sagen lassen, ich dachte immer so, dieser Schleier oder so ein seidenes Tuch, das so geweht hat da im Wind. Das ist so halb durchsichtig, oder? Da habe ich mir mal sagen lassen, das war 10 Zentimeter dickes Gewebe, oder? Das da von oben nach unten zerriss. Und diesen Zugang ins Allerheiligste freigemacht hat. Und dazu kam Jesus, um diese intime Beziehung mit dem Vater wiederherzustellen. Ich werde morgen Abend da weiterfahren. Wir möchten uns auch mit einigen Blockaden dann noch ein bisschen auseinandersetzen. Ich hatte manchmal in meinem eigenen Leben hatte ich so den Eindruck, das von diesem Vorhang sind da immer noch wie noch so Fetzen übrig, oder? Noch nicht ganz alles weg. Da ist manchmal immer noch so was da zwischen mir und Gott oder zwischen diesem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Da habe ich gesagt, Herr, ich möchte, dass dieser Zugang noch freier wird. Habt ihr auch schon gemerkt, dass mit der Wiedergeburt nicht alles erledigt ist oder gelöst ist, sondern dass es da erst beginnt. Dieser Heiligungsprozess, wir nennen es Heiligungsprozess, im Englischen heißt es ja Holiness, und hat was mit whole zu tun, also mit ganz sein oder ganz werden. Wenn man die religiöse Vorstellung von Heiligkeit, wo es heißt, wie immer braver werden, oder bis wir einen Heiligenschein tragen, aber es heißt eigentlich mehr und mehr in Gottes Ursprungsbild zurückgebracht werden. Oder Gott hat ja einen Schöpfungsplan mit unserem Leben und hat den Originalplan. Und da ist seit unserer Empfängnis einiges schiefgelaufen, weil seit dem Sündenfall der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Wir sind in eine gefallene Schöpfung hineingeboren. Und Gott möchte uns gemäß dieses Originalplanes wiederherstellen. Es ist nicht etwas, was von heute auf morgen geschieht. Es ist ein Prozess und kann ich sagen, ist ein Prozess, der bis an unser Lebensende dauert. Dieser Prozess der Wiederherstellung, der Ganzwerdung, wo wir mehr und mehr in unsere Berufung hineinkommen, wo Jesus mehr und mehr Gestalt annimmt in unserem Leben, ist ein fortwährender Prozess. Aber so wachsen wir immer tiefer in diese Gemeinschaft hinein. Werden mehr und mehr zusammen zu dieser Brautgemeinde vorbereitet, wo diese Intimität wieder wächst, wo vielleicht mehr so zu Marias werden. Sag's jetzt mal so, oder wo das mehr und mehr Priorität bekommt. Diese Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater. Und dann aus dieser Gemeinschaft heraus der Auftrag. Da sind wir in einer Gesellschaft, denke ich vor allem auch hier im Westen, wo Dinge manchmal etwas auf den Kopf gestellt sind. Und einiger dieser Dinge wollen wir morgen Abend dann weiter nachgehen. Vielleicht ist es gut, einen Moment der Stille zu haben. Aber vielleicht war der eine oder andere selber etwas angesprochen oder herausgefordert durch diese Liebesbeziehung, diese freundschaftliche Beziehung, die Mose mit Gott hatte. Ich habe Gott sehr oft gebeten, Herr, lass meinen Hunger wachsen. Meinen Hunger nach dir. Lass meine Sehnsucht wachsen, weil die ist nicht immer einfach automatisch da. Im Gegenteil, manchmal musst du fast wie darum ringen, oder? Oder darauf wirklich zugehen oder das anstreben, sein Herr, lass diese Sehnsucht in mir wachsen, noch mehr bei dir sein zu wollen. Diesen Durst nach deiner Wahrheit, lass diesen Durst wachsen, dass es mich richtig zieht, oder? Zu dir hinzieht. Dass ich fast nicht mehr anders kann, nicht mehr, es ist völlig willenlos, aber ich glaube, es ist ein Gebet, dass Gott erhört. Vielleicht ist es nur einfach dieses Gebet, oder? Ich weiß nicht, 5 Minuten Stille, wo jeder für sich einfach, wo er ist, vor Gott und einzelnen Mann hier drin, der sich aufgemacht hat, um hier zu sein. Vater, weil da schon so ein Werben, so eine Sehnsucht, schon ein Hunger nach mehr im Herzen war. Und ich, Vater, du sagst, da wo wir uns dir nahen, da nahst du dich uns. Ich danke dir, dass du uns entgegengekommen bist. Ich danke dir, Vater, für die Sehnsucht in deinem Herzen, mit uns zusammen zu sein, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich danke dir, Vater, dass du immer wieder neu um uns wirbst. Auch da, wo wir uns manchmal in unseren Geschäften verlieren, unserem Alltag verlieren und diese persönlichen Zeiten da manchmal auf der Strecke liegen bleiben. Vater, du gibst uns nie auf. Du klopfst immer wieder an. Du kommst mit deiner feinen, leisen Stimme und wirbst um uns. Ich danke dir, Vater, dass du Gebete erhörst. Und auch antwortest und wirkst auf das hin, was wir dir in der Stille gesagt oder anvertraut haben, worum wir dich gebeten haben, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du den Reichtum, den du Jesus gegeben hast, auch in uns hineingelegt hast, heißt es. Und dass wir mehr von diesem Reichtum freigesetzt werden an diesem Wochenende. Dass wir dir, dem lebendigen Gott, begegnen dürfen, dich erfahren dürfen, dich hören dürfen. Und ich danke dir, Vater, dass du ganz individuell und ganz persönlich in unserem Leben wirkst und in unsere Leben hineinsprichst. Und ich danke, dass das über diese Zeit hinaus Kreise ziehen wird, über unsere Leben hinaus Kreise ziehen wird, in unserem Umfeld. Danke dir, Vater, für das, was du tust in unserer Mitte. Amen.